Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend, halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Liebe Gemeinde, wer heute schon in seinem Losungsbuch gelesen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass der heutige dritte Sonntag nach Epiphanias auch eine andere Bezeichnung trägt. Heute ist Bibelsonntag. Und weil das so ist, soll es heute nicht in erster Linie um einen speziellen Bibeltext gehen, sondern um die Bibel als Ganzes. Schauen wir uns erst einmal ein paar Folien dazu an, ein paar Infos. Ja, was wurde schon alles mit diesem Buch angestellt? Gelesen, geglaubt, gepredigt, gehasst, bekämpft, beschlagnahmt, versteckt, verbannt, verbrannt. Die Bibel. In der nächsten Folie, das Buch. Das ist die Wortbedeutung von der Bibel. Das Buch der Bücher. Ja, die Standardausgabe der Bibel nach Martin Luther umfasst rund 1300 Seiten. Die Gesamtzahl der Verse im Alten und Neuen Testament zusammen 30.450 etwa. Eine komplette Lesung der Bibel würde ca. 80 bis 100 Stunden dauern. Es hat schon Gemeinden gegeben, die das gemacht haben, in Tag- und Nachtlesungen einmal durch die ganze Bibel durchgelesen. Ich wollte es auch einführen, es hat aber nie ganz geklappt in Linkenheim. Ja, die Entstehung ist einzigartig. Mindestens 40 Schreiber und Erzähler haben die Bibel verfasst, darunter Gelehrte, Könige, Hirten, Propheten, Fischer, Zollbeamte, Steuerbeamte und ein Arzt zumindest. Vielleicht waren es auch mehrere. Drei Sprachen verfasst, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. Und der Zeitraum von der ältesten zur jüngsten Schrift über 1000 Jahre. Es gibt kein anderes Buch, das das aufbieten kann. In über 2500 Sprachen ist die Bibel inzwischen übersetzt. 500 dieser Sprachen, die vollständige Bibel, das Neue Testament in ca. 1300 Sprachen und über 800 besitzen zumindest einen kleinen Teil einzelne biblische Bücher. Das am häufigsten übersetzte Buch aller Zeiten. Jährlich werden etwa 500 Millionen Bibeln verbreitet. Ob sie auch gelesen werden, ist eine ganz andere Sache. Ja, Martin Luther, noch kurz, er benötigte für seine Übersetzung des Neuen Testaments lediglich 11 Wochen, aber beim Alten Testament hat es doch ein wenig länger gedauert, 12 Jahre. Im Durchschnitt rechnet der Weltverband der Bibelgesellschaften mit 10 Jahren für die Übersetzung des Alten Testaments und mit 5 für das Neue Testament. Ja, soweit erstmal ein paar Folien. Eine wichtige Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wie glaubwürdig ist denn die Bibel? Ja, es stimmt, sie ist von Menschen geschrieben und hat viele menschliche Züge. Und doch eines hatten die Schreiber gemeinsam, sie wurden vom Heiligen Geist geleitet. Und deshalb kann Paulus schreiben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Schwierigkeiten bei der Glaubwürdigkeit besteht vor allem beim Alten Testament. Interessant ist allerdings, dass Jesus in seinen Reden sehr gerne und unkritisch auf das Alte Testament Bezug nimmt. Er stellt die Geschichten und Personen dort, die er zitiert, als glaubwürdig dar. Er bezieht sich auf die Schöpfung, auf Noah, auf Abraham, Mose, David, Jona, Elia sowie Jesaja und andere Propheten. Und Jesus selbst sagt an keiner Stelle, dass es erfundene, anders zu deutende oder übertrieben geschilderte Geschichten sind. Am meisten zitiert er wohl den Propheten Jesaja. Aber auch da spricht er immer nur von dem Propheten, von dem einen Propheten Jesaja. Und hier zum Beispiel streiten sich die Bibelgelehrten und rätseln, wie viele Jesaja-Propheten es wohl gegeben hat, die an diesem Werk geschrieben haben. Mindestens 2, vermutlich 3 oder noch mehr Prophetenschreiber hört man in Fachkreisen. Nun, Jesus hat das alles ignoriert und hat immer nur gesagt, der Prophet Jesaja hat geschrieben, der Prophet Jesaja hat gesagt. Fertig aus. Und als Jesus nach seiner Auferstehung mit
den zwei Emmausjüngern auf dem Weg war, da gab er ihnen noch eine interessante Sache mit auf den Weg. Er zeigte den beiden Emmausjüngern, dass das Alte Testament nicht nur alte Geschichten enthält, sondern dass von ihm in jedem Buch des Alten Testaments etwas prophezeit, etwas geschrieben stand. Und so wie Jesus die Schriften behandelt hat, so möchte ich sie auch behandeln. Das nenne ich das Jesus-Prinzip. Nicht an den alten Schriften herumdoktern, sondern sie so stehen lassen, wie sie uns überliefert sind. Und gleichzeitig herausfinden, was dort in den alten Schriften über Jesus vorausgesagt wurde und was das alles mit mir und meinem Leben zu tun hat. Zugegeben, das Alte Testament hat auch viele dunkle Seiten und Rätsel, die wir nicht so ohne weiteres verstehen. Ich vergleiche es gern mit dem Nachthimmel. Doch mittendrin auf diesem dunklen Hintergrund, da leuchten Sterne hell und klar. Und das sind Geschichten, in denen es um den Glauben geht oder die vielen Fürchte-dich-nicht-Worte. Und zu den Sternen gehören auch die meisten der 150 Psalmen. Die Psalmen haben es mir besonders angetan und zusammen mit einigen Freunden habe ich im ersten Jahr meines Ruhestands ein Buch geschrieben, Glücklich und dankbar, Entdeckungsreise durch 150 Psalmen. Hinten habe ich ein paar mitgebracht, ich sage nachher noch was dazu. Von jedem Psalm ein Wort mit einer Geschichte, mit einem Bild, mit einer Fotografie, mit einem Gedicht versehen. Das Alte Testament, der Nachthimmel mit leuchtenden Sternen. Und das Neue Testament, das ist der helle Tag. Hier leuchtet die Sonne. Hier ist die Luft klar und rein. Evangelium für alle Menschen. Hier erblickt der Mensch das Heil und den, der unser Leben hell und neu macht. Hier wird klar, dir und mir leuchtet ein Licht, das Licht der Welt. Und wer ihm nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wir das Licht des Lebens haben. Was haben Menschen mit der Bibel schon alles erlebt? Wahrscheinlich kennen sie auch Geschichten davon. In jüngster Zeit ist ein Buch in den christlichen Kreisen aktuell, Der Bibelraucher. Da hat einer also im Gefängnis die Seiten der Bibel dazu benutzt, Zigaretten zu drehen und die Bibel zu rauchen. Es hat ihm nicht geschadet, er ist zum Glauben gekommen. Mir haben sich ein paar andere Geschichten noch eingeprägt. Der Inder Sadhu Sundar Singh musste als Jugendlicher auf eine Missionsschule, obwohl seine Eltern der Sikh-Religion angehörten. Aber die Missionsschule war die nächste Schule und dort lernte er das Neue Testament kennen. Er lernte es schätzen, gleichzeitig hasste er es, weil es gegen seine Religion war. Eines Tages nimmt er dann die Bibel, die er von den Missionaren bekommen hat, und im Zusammensein mit seinen Kameraden verbrennt er sie. Als der Vater davon erfährt, ist er nicht gerade erfreut, sondern er tadelt Sundar Singh und sagt, das geht nicht, auch die Bibel ist ein heiliges Buch, wir müssen es respektieren. Später kam er zum Glauben an Christus durch eine dramatische Schau, die er hatte, bevor er sein Leben ein Ende machen wollte. Und das Neue Testament wurde sein Lieblingsbuch. Er wanderte in Nepal und Indien und Tibet umher und predigte aus diesem Neuen Testament. Er kam auch mal nach Europa und hier brachte er einen interessanten Vergleich. Er verglich die Kirchen und das Leben vieler Christen mit einem Stein, der schon lange Zeit im Wasser liegt. Wenn man ihn aus dem Wasser holt, ist er zwar nass, wenn man ihn aber aufklopft, dann ist er innen immer noch trocken, obwohl er lange im Wasser gelegen hat. Und so predigte er, ihr Christen in Europa, ihr seid von den Segnungen des Christentums umspült, aber in eurem Innern seid ihr trocken geblieben. Ein bemerkenswerter Vergleich. Als es noch den eisernen Vorhang gab, hier im Osten Europas, da war ein Holländer unterwegs, um Bibeln zu schmuggeln. Brother Andrew, er gründete später die Organisation Open Doors. Und eine der spektakulärsten Aktionen dieser Mission Open Doors war es, 1 Million Bibeln von einem Schiff vor Chinas Küste so im Wasser zu platzieren, dass diese 1 Million Bibeln wasserdicht verpackt und eingeschweißt auf dem Wasser treibend die Küste erreichen sollten. Chinesische Christen waren informiert und sammelten die Bibeln ein. Die Aktion wurde ein großer Erfolg. Heute ist sie größte Bibeldruckerei in China, obwohl immer noch das Christentum sehr unterdrückt ist. Der berühmte französische Philosoph und Spötter Voltaire, der 1778 starb, behauptete, dass die Bibel innerhalb von 100 Jahren nur noch als Antiquität zu finden sein werde. Aber nur 50 Jahre nach seinem Tod hatte die Genfer Bibelgesellschaft ausgerechnet sein Haus gekauft und dort eine Bibeldruckerpresse installiert. Herrlich, das Werk eines Spötters zunichte gemacht. In dem Buch als Waren, als Sängen die Engel, vielleicht haben es manche von Ihnen gelesen, wird eine Odyssee im Südpazifik erzählt. 1942 war ein Flugzeug der Luftwaffe der Amerikaner notgelandet auf dem Wasser und 8 Männer retteten sich in 3 winzige Schlauchboote. Die waren so klein, dass die ganz eng nebeneinander sitzend nur darin Platz fanden. Um sich nicht zu verlieren, banden sie die Boote aneinander. Essen hatten sie kaum was dabei. Sie waren auf der Höhe des Äquators, tagsüber brennend heiß, nachts frostig kalt. Und anfangs las einer, der ein Neues Testament dabei hatte, für sich im Neuen Testament. Aber nach ein paar Tagen ruderten sie immer morgens und abends, blieben sie zusammen, um eine gemeinsame Andacht zu halten. Auch der Gottesleugner James Whittaker nahm daran teil. An einem der nächsten Tage bat einer im Gebet um Essen und kurz danach sprangen 2 Fische aus dem Wasser hoch und plumpsten in eins der Boote. Tag später beteten sie um Wasser und ein Regenschauer ging nieder und dieser Gottesleugner, der machte sich so seine Gedanken, hörte die Bibelworte und sein Herz öffnete sich. Und er kam zum Glauben. Von den 8 wurden 7 gerettet. Und dann schrieb er seine Geschichte auf in dem Buch. Es war, als sängen die Engel. Noch ein letztes, selbsterlebtes Beispiel. Vor ein paar Jahren stapfte ein japanischer Wanderer durch Elmendingen, mein Heimatort. Bei Nachbarn fand er Quartier für eine Nacht. Die Nachbarn wussten, dass wir in Japan gewesen waren und baten mich, zu ihnen zu kommen, um herauszufinden, was er denn wollte. Ich kam hin, unterhielt mich mit ihm und, ja, ein interessanter Typ, er war wandernd unterwegs nach Rom, um einen neuen Wanderführer zu schreiben für eine solche Reisegesellschaft, die solche Wanderführer druckt. Und ich gab ihm noch für seine Wanderreise ein japanisches Neues Testament mit auf den Weg. Ich vergaß ihn. Etwa 2 Jahre später rief er mich plötzlich an. Er sei in Frankfurt und wollte mich besuchen. Er kam noch einmal nach Elmendingen und sagte, das Buch hätte einen starken Eindruck bei ihm hinterlassen. Schauen wir uns noch ein paar Folien an. Was haben denn so ein paar berühmte Persönlichkeiten schon mal zur Bibel geäußert? Sir William Jones, ein Engländer und einer der größten Sprachkundigen und Kenner des Ostens. Ich habe die Heiligen Schriften regelmäßig und andächtig gelesen und ich meine, dass dieses Buch mehr Erhabenheit und Schönheit, mehr edle Moral, mehr wichtige Geschichte und schöne Poesie besitzt als alle anderen Bücher. Martin Luther in seinem alten Lutherdeutsch: Ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus gepredigt. Doch bin ich ihrer nicht mächtig und find noch alle Tage etwas Neues drinnen. Mahatma Gandhi, ein gewaltiges Wort. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Immanuel Kant: Die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne den ich elend wäre. Im Neuen Testament finde ich unendlich mehr Klarheit und tiefere Wahrheit als in allen Schriften aller Philosophen zusammen. Interessant ist auch, dass die Bibel gerade die Schwächen der Menschen zeigt. Gott gebraucht Menschen mit Macken. Noah war mal betrunken, Abraham war zu alt, Isaak ein Tagträumer, Jakob ein Lügner, Lea hässlich, Josef wurde sexuell belästigt, Mose war ein Mörder und hat gestottert, Gideon war ängstlich, Rahab eine Prostituierte, David ein Ehebrecher, Elia war selbstmordgefährdet, Jona ist davongelaufen und Hiob verlor alles. Und im Neuen Testament nicht viel besser. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Petrus hatte Wutausbrüche und eine große Klappe. Johannes war selbstgerecht. Matthäus, Levi der Zöllner, unehrlich. Thomas zweifelte. Nathanael ein Zyniker. Martha machte sich um alles Sorgen. Maria Magdalena von Dämonen besessen. Zachäus klein und ein Gauner. Markus hatte aufgegeben auf der Missionsreise. Paulus saß im Gefängnis und Lazarus war auch schon mal tot. Ja, was machen wir? Was machen du und ich mit dem Buch der Bücher? Mit den alten, kostbaren, manchmal schwer zu verstehenden Texten. Interessant ist ja, dass wir oft der Zeitung viel mehr Zeit widmen, obwohl wir wissen, dass die heutige Zeitung morgen schon nicht mehr aktuell ist. Ich habe mal in früheren Jahren ein erdachtes Zwiegespräch zwischen der Zeitung und der Bibel gefunden und ein bisschen auch bearbeitet. Hier ein paar Ausschnitte. Dialog zwischen Zeitung und der Bibel. Da fragt die Zeitung: Wer bist du denn? Und bekommt als Antwort: Ich bin die Bibel. Ach du liebe Zeit, die Bibel, alt und verstaubt. Du erzählst doch nur Märchen, die keinen mehr interessieren. Ich aber bring das Neueste vom Tage. Die Bibel: Sorry, aber dafür, dass du nur einen Tag lang wichtig bist, hast du ein großes Mundwerk. Ich bin trotz meines Alters sehr jung und aktuell geblieben. Und mich schmeißt so schnell keiner weg. Ha, wer liest dich denn schon? Vielleicht ein paar alte Leute im Altersheim oder in der Kirche. Viele sind es bestimmt nicht. Ha, die Bibel. Eine große Ahnung vom Leben scheint sie ja nicht zu haben. Selbst Kinder und Konfis lesen mich. Und überhaupt, meine Texte kann man in über 1000 Sprachen lesen. Du machst dich ja übertrieben wichtig. Ja klar. Ich bin auch wichtig. Schließlich hat Gott mich erfunden und meine Worte können Menschen helfen, wenn sie in Not sind, können trösten, geben Mut und Freude. Ich gebe lieber das Fernsehprogramm durch, das Horoskop, erzähle Sportgeschichten, berichte, wer gestorben ist, wo ein Unfall war, worüber sich Politiker streiten, was das Wetter so bringt und die Lottozahlen. Alles sehr interessant. Die Bibel. Und ich erzähle von Gott, von Jesus, von Wundern, Weihnachten, Ostern, vom Himmel. Natürlich stehen auch Kriegs- und Abenteuergeschichten bei mir. Aber das Wichtigste ist, was Gott den Menschen zu sagen hat, damit das Leben gelingt und sie einmal in seiner neuen Welt ankommen. Ich bin ein Ratgeber und Reiseführer für das ganze Leben. Respekt. Aber ob deine Sachen alle so wahr sind? Tja. Das erfährt eben nur der, der mich liest und mir vertraut. Ja, ich denke, das bringt es zum Ausdruck, dass die Bibel durchaus eine herausragende Stellung hat. Sie bringt etwas, was ich weder in der Tageszeitung noch in anderen Medien erfahre. Sie bringt mich in Verbindung mit meinem Schöpfer und Erlöser. Und doch, wir alle wissen, dass es schwer ist, in der heutigen Informationsschwelle, die täglich über uns schwappt, der Bibel einen angemessenen Platz einzuräumen. Vielleicht hilft es, wenn wir uns das Wort Gottes wie eine Obstplantage vorstellen, durch die wir wandern. Die 66 Bücher der Bibel gleichen 66 Obstbäumen. Die einzelnen Kapitel sind die jeweiligen Äste und Verzweigungen. Und die Verse, das sind die Früchte, die es zu entdecken gilt. Ja, da entdecken wir manche, die noch grün sind, Worte, die wir nicht verstehen, die wir noch nicht auf uns anwenden können. Aber das sind andere, die sind reif zum Pflücken. Die können wir nehmen, für uns anwenden. Beim Bibellesen geht es nicht darum, dass wir es abspulen oder abhaken, sondern dass wir Dinge erkennen, die uns betreffen, die wir auf unser Leben anwenden können. In unserer Beziehung zu Gott, zu uns selbst, zu anderen und zu unserer Gemeinde. Andererseits ist es gut, wenn wir uns in der Bibel etwas auskennen und in vielen biblischen Analphabeten um uns herum das eine oder andere erklären können. Darf ich Ihnen etwas vorschlagen? Etwas, das Sie gleich heute Nachmittag durchführen können. Ich habe hinten bei meinen Büchern ein Blatt mit 66 Bibelfragen. Sie können gerne eins mitnehmen und mal schauen, ob Sie diese so ohne weiteres beantworten können. Diese 66 Bibelfragen gehörten bei meinen Konfirmanden zur Konfirmandenprüfung. Machen Sie doch mal so eine Erwachsenen-Konfirmandenprüfung heute Nachmittag und schauen Sie, wie viele interessante Fragen das sind und ob Sie die schon auswendig beantworten können. Ein zweiter Vorschlag: Damit das Bibellesen leichter wird und häufiger gelingt, legen Sie doch mal über ein paar Wochen, vielleicht bis Ostern, eine Bibel, so wie in der Kirche, offen irgendwo in Ihrer Wohnung hin, wo Sie öfters vorbeigehen. Einfach mal offen liegen lassen, die ganze Zeit offen liegen lassen. Und immer wieder mal, wenn Sie vorbeigehen, dann blättern Sie mal nach vorne, blättern Sie mal nach zurück in die Mitte und lesen ein paar Worte. Sie werden sehen, das hat was. Das hat was. Da kriegen Sie mitten am Tag so ein paar Vitaminspritzen. Nachdenkenswerte Pillen, Ermutigungsdrogen und noch vieles andere. Und ein dritter Vorschlag: Das Hohelied der Bibel, das Hohelied der Liebe kennen wir, das Hohelied der Bibel findet sich in Psalm 119. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, lesen Sie mal Psalm 119 von Vers 1 bis Vers 176. Ich habe den Psalm mal auswendig gelernt. Ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, wenn Sie ihn einmal, dauert so 10, 15 Minuten, von vorne bis hinten durchlesen. Und dann werden Sie das eines der schönsten Bibelbekenntnisse entdecken. Und vielleicht wird es auch Ihres. Dein Wort ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Dein Wort ist mir lieber als der höchste Lottogewinn, als die schönste Prämie, als der größte Finderlohn. Lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Amen.